Black FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Volume 93 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die größte Generalversammlung in der Geschichte des SK Sturm liegt mittlerweile 2 Wochen hinter uns. Sie hatte allerhand zu bieten und neben vielen Dingen, die wir schon in unserer vorletzten Ausgabe genauer unter die Lupe genommen haben, gab es auch 2 Änderungen im Vorstand. Neben dem oststeirischen Unternehmer Jörg Siegel ist jetzt auch der Grazer Stefan Stückelschweiger neu im Leitungsgremium des Vereins. Er soll, wenn wir es richtig verstanden haben, für frischen Wind beim SK Sturm sorgen. Vor allem die Stoßrichtung Medien und Marketing soll eine sein, in der er seine Expertise einbringen wird. Als Mitgründer des 15 Seconds Festival, was das genau ist, wird er uns dann in eigenen Worten erklären, bringt er inhaltlich wohl das eine oder andere Werkzeug dafür mit. 15 Seconds findet übrigens dieses Jahr am 6. und 7. Juni statt. Keine Werbeeinschaltung, ausnahmsweise. Stefan Stückelschweiger engagiert sich außerdem auf einem Ticket der ÖVP im Grazer Gemeinderat, wo er sich den Schwerpunkten Wirtschaftsstartups und Innovation widmet. Beim SK Sturm war er schon in den letzten Jahren im Kuratorium aktiv und der Familienvater Mountainbiker und ehemalige Matura-Segelreisenveranstalter, wenn wir richtig informiert sind, darf neben einem sehr großen wirtschaftlichen Netzwerk auch ganz gute Kontakte in die Fanszene aufweisen. Das alles ist Grund genug, um euch diesen Herrn jetzt nicht vorzuenthalten. Was waren seine Beweggründe, in den Vorstand zu gehen? Was sind seine Pläne und wo will er da genau ansetzen? Herzlich willkommen bei Black FM, Stefan Stückelschweiger.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Servus.
Über all das und mehr wollen wir in dieser Ausgabe von Black FM sprechen. Wir sind neben unserem Gast mit einer Zweierkette aufgestellt. Ich begrüße den Armin Wolf des Fußballjournalismus, 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Servus Jürgen und schön, dass du wieder mal im Studio bist.
Ja, servus.
Ja. Und ich bin auch heute, wie fast immer, Frank Wonisch. Und nachdem wir echt viele Fragen in unserem Skript stehen haben, legen wir umgehend los mit Volume 93 von
Black FM.
Bevor es ans Eingemachte geht, aber wie immer, die Shoutouts. Jürgen, was ist denn zum Shoutouten diesmal?
Armin Wolf des Fußballjournalismus. Das ist das erste Shoutout schon gewesen in der Moderation.
Aha, okay.
Nein. Ja, unser Gast hat Verpflegung gebracht, haben wir einen spontanen Shoutout, sind wir sehr dankbar. Der erste, der das gemacht hat in sehr vielen Sendungen. Und das zweite ist ja Volume 93, hast du vorgelesen?
Genau, habe ich
vorgelesen, ja. Noch 7 bis 100. Wenn 100 ist, ist was? Nämlich ein Fest sozusagen, ein Podcast-Fest. Und wir werden aufnehmen vor Publikum am 7. Mai.
Die Location ist für 7. Mai reserviert, wenn es ein anderer Termin wird, wird es blöd.
Wir haben das schon mal ein bisschen so anblitzen lassen, dass wir da was machen. Jetzt sagen wir dann, dass es am 7. Mai ist und die Details sagen wir dann demnächst auch noch überall, wo es möglich ist.
Und wenn es feststehen.
Und wenn es feststehen, genau. Also da wird einiges passieren. Ich glaube, da sollte man sich nicht entgehen lassen. Platz ist genug.
Ja, Platz wird sein. Gut, sonst haben wir keinen Shoutout. Hast du ein Shoutout, Stefan?
Na, ich möchte mich für das Shoutout bezüglich des 15 Seconds Festival bedanken. Das war sehr, sehr nett. Danke für die Werbeeinschaltung.
Na klar. Gut, unser erster Punkt heißt Stefan und Sturm. Wir wollen ein wenig biografisch in diese Sendung einsteigen. Stefan Stückelschweiger und der SK Sturm. Wie hat das begonnen und was ist das heute für eine Beziehung, Stefan?
Es hat begonnen vor vielen, vielen Jahren. Ich habe heute noch einmal nachgeschaut. Ich habe mir eingebildet, dass ich 30 Jahre schon überschritten habe, die ich jetzt als Sturmfan aktiv bin. Tatsächlich sind es erst 29. Mein erstes Spiel war ein 3:0 gegen damals Wacker Innsbruck in der Grub. Mein Papa hat entschieden, dass er mich erstmalig mitnimmt und ich bin hinter dem Tor gestanden und habe eine Fahne geschwenkt, die quasi doppelt so groß war wie ich selbst. Und mich hat das sofort geflasht, diese Stimmung. Es waren damals, ich glaube, wirklich 10.000 Leute in der Gruppe, also war ziemlich voll, 10.000, 11.000 Leute. Dann sind ein paar Spiele gewesen, wo ich nicht mitgegangen bin und dann war das zweite Spiel ein 6:0 gegen die Austria Wien. Und dann war klar, man kann nur Sturmfan werden und man kann nur Sturmfan sein. Und mein Papa hat die Flammen lodern gesehen in meinen Augen und hat mich fortan immer mitgenommen, war dann eigentlich bei jedem Heimspiel in der Gruppe daheim. War noch gleich bei den ganzen Cup-Finale, die es damals gegeben hat, mit dabei. Und das hat sich dann gezogen. Bin eigentlich seit seitdem immer mit meinem Papa zusammengegangen. Das ist vielleicht ein Shoutout, das ich geben hätte können an meinen Dad, der eigentlich dafür verantwortlich ist, oder meine Eltern, die dafür verantwortlich sind, dass sie mir diese Fußballleidenschaft ermöglicht haben. Besonders schön war, dass ich war ziemlich ein Lausbub in der Schule, oder Flaschen, würde man dazu sagen. Und egal, was ich verbrochen habe in der Schule, und egal, was es für Konsequenzen gegeben hat, die Konsequenzen nicht ins Stadion zu gehen, die hat es nie gegeben. Also ich habe immer mitgehen dürfen. Und ja, so hat sich das gezogen. Wie gesagt, seit 29 Jahren mit meinem Papa gemeinsam. Die Liebe ist immer größer geworden. Habe die schönen Zeiten, damals um die ersten Meistertitel und die Champions League Teilnahme oder Teilnahmen miterleben dürfen. Habe natürlich auch sehr viele Tiefen miterlebt. Bin trotzdem immer ins Stadion gegangen und habe wirklich also nur Spiele versäumt, wenn ich krank war oder beruflich im Ausland. Und für mich hat sich dann der Kreis wirklich sehr, sehr schön geschlossen, als ich vor, ich glaube, es waren ziemlich genau jetzt 3 Jahre, den Anruf bekommen habe, dass es da ein neues Gremium namens Kuratorium gibt und ob ich da nicht mit dabei sein möchte. Hat mich sehr gefreut, weil ich als kleiner Bub ich würde mal sagen, als jugendlicher kleiner Bub ist wahrscheinlich übertrieben, als alle meine Freunde und Bekannten diverse spezielle Berufswünsche hatten, habe ich immer gesagt, ich möchte für den Verein arbeiten. Und dass es jetzt soweit ist, das ist einfach eine wunderschöne Sache für mich. Und ja.
6:0 gegen die Austria war ja, Das sind die armen Mürztaler, haben da nicht noch zuschauen gehen können, die haben nur woanders gewohnt damals.
Die waren nur sehr vereinzelt da, ja.
Du bist quasi mit Osim eingestiegen, zeitgleich.
Richtig, ja. Richtig. Eine sehr spezielle, sehr, sehr schöne Zeit, ja.
Ja, ich bin ein paar Jahre älter, bin ein bisschen vorher eingestiegen, aber das war da natürlich schon sehr, sehr super damals. Ich glaube, das Spiel gegen Innsbruck war das, wo irgendwie 6 Minuten lang, glaube ich, der Ball nicht verloren wurde. Da kann ich mich an irgendeine Szene erinnern, die dann eh immer wieder gespielt wurde, wo sie 6 Minuten gespielt haben und die anderen haben den Ball nicht erwischt. Das war, glaube ich, in dem Spiel.
Weil du gerade gesagt hast, als andere Berufswünsche hätten, hast du gesagt, du würdest gern für den Verein arbeiten. Du warst also schon immer ein bisschen mehr interessiert und wärst immer schon gerne ein bisschen näher dran gewesen am Verein als andere. Kann man das daraus schließen?
Ja, absolut. Also kann da noch die ein oder andere Anekdote erzählen. Ich habe beispielsweise mit meinem Kindheitsfreund, der heute bei der Kronenzeitung in der Sportredaktion sitzt, mit dem ich groß geworden bin, gemeinsam Fußballspiele nachmoderiert. Also wir haben diese Panini-Pickerl gesammelt und haben Panini-Pickerl eingeklebt und als dann die Bundesliga quasi voll war, haben wir damals von meinen Eltern so eine Karaoke-Maschine bekommen, eine alte mit Kassetten drinnen und 2 Mikrofonen und wir sind dann in meinem Kinderzimmer gesessen und haben die Sturmspiele nachmoderiert und haben so getan, als wären wir Fernsehmoderatoren. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe mit dem Georg gemeinsam damals auch vorgehabt, einen Fanclub zu gründen. Dafür waren wir noch zu jung. Das haben uns die Eltern dann nicht ganz so erlauben wollen. Aber ich habe immer schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss da näher rankommen. Und hat mich dann beruflich in eine andere Richtung verschlagen. Nicht ganz so akademisch aufgestellt, wie alle anderen in meinem Freundeskreis, über 5 verschiedene Studien begonnen und alle 5 erfolgreich abgebrochen und habe darüber mir aber stark interdisziplinäres Wissen angeeignet und eine gute Mitsprachekompetenz in den unterschiedlichsten Bereichen und bin dann eben in diese Startup-Bubble quasi abgedriftet und dann war so der Berufswunsch schon mal ein anderer. Aber wie gesagt, als der Anruf damals dann gekommen ist, habe ich mich irrsinnig gefreut und mir gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt kann ich die Chance nutzen.
Ist Stefan Stückelschweiger, bevor er jetzt nur mehr im Longin-Club unterwegs ist, im Stadion wo gewesen, gar in der Kurve?
Also ich habe den ein oder anderen Abstecher in die Kurve gemacht, allerdings nur dann, wenn mein Papa verhindert war. Ansonsten habe ich wirklich jedes einzelne Spiel gemeinsam mit ihm, damals auch noch mit meinem Opa und mit meinem Onkel verfolgt. Und zwar zuallererst, also Stadioneröffnung in Liebenau, also Kurven, wie gesagt, hinter dem Tor. Stadioneröffnung, legendären 4:0 gegen den Stadtrivalen im 6er Sektor und dann auf der anderen Seite im 15er und 16er. Habe aber die Kurve noch auf der anderen Seite im Stadion auch miterlebt und habe sogar einmal geschafft, alle dazu zu animieren, mit zarten 14 Jahren mit mir gemeinsam einen Fangesang zu starten.
Weißt du noch welchen?
Muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht mehr.
Okay, gut. Vielleicht ist es eh besser. Unseren Infos zufolge hat ein gewisser Oliver Barfi dich für das Kuratorium angeworben. Jetzt kannst falsifizieren, falls es nicht stimmt, oder uns sagen, wie warst du im Kuratorium aktiv?
Also das ist absolut richtig. Der Oliver Buffy, den ich schon relativ lange kenne, hat mich, nachdem wir uns aber ein paar Jahre nicht gehört haben, angerufen und gesagt, Stefan, ich habe gehört, du hast das mit dem 15 Seconds Festival großgezogen. Wir stellen da gerade den Ausschuss des Kuratoriums zusammen. Wir sind auf dem quasi Scouting-Prozess, um im Fußballer-Jargon zu bleiben, neue Kuratoriumsmitglieder mit hineinzubekommen, und habe dann relativ schnell, nachdem wir uns zweimal getroffen haben und uns darüber ausgetauscht haben, wofür das Kuratorium steht und wie ich dem Kuratorium helfen könnte, einen Kickoff-Call gehabt. Damals war ja noch alles virtuell, war ja quasi die schwierige Covid-Zeit. Und ja, dann habe ich mich vorstellen dürfen und gleich einmal erste Impulse geben dürfen und habe beispielsweise relativ schnell ein Get-Together organisiert, bei dem ich den Martin Drust vom 1. FC St. Pauli eingeladen habe, um Marketing-Einblicke zu bekommen, wie so ein Verein wie St. Pauli aufgestellt ist. Und es war sehr schön. Martin Drust ist mittlerweile ein lieber Bekannter und gern gesehener Gast auch bei uns am Festival, war auch als Speaker mit dabei. Und so hat es dann eigentlich begonnen. Und Oliver und ich tauschen uns regelmäßig aus. Und so ist es eben auch mit den anderen Mitgliedern im Ausschuss des Kuratoriums. Es gibt regelmäßige Treffen. Und den einen oder anderen Impuls, glaube ich, ganz gut setzen können.
Bei dem Besuch von St. Pauli, da ranken sich ja wilde Geschichten um diesen Auftritt. Mhm. Dass einige Vereinsverantwortliche von Sturm mit ziemlich offener Pappen da gesessen wären. Was da nicht alles denn möglich wäre, wenn man Marketing ernst nimmt zum Beispiel.
Sehr schön formuliert, also da kannst du jetzt noch was dazu sagen.
Da kommen wir aber immer dazu.
Aber zu sowas kommen wir noch. Das jetzt schon dreimal gefallen ist, kriegst jetzt noch eine Minute, tust du für die paar, die uns zuhören und nicht genau wissen, was das 15 Seconds ist, ganz kurz umreißen, was ist das 15 Seconds Festival?
Ja, gerne. Also das 15 Seconds Festival ist eine Zukunfts- und Innovationskonferenz oder eigentlich eine Antikonferenz. Mein Gründungspartner und ich, wir haben uns vor mittlerweile über 10 Jahren, vor zwölf Jahren haben wir die Firma gegründet, vor 10 Jahren hat das erste Festival stattgefunden, überlegt, wie man das Konferenzerlebnis neu erfinden kann, schlicht aus einer Not heraus. Wir wollten eigentlich eine Digital-Marketing-Agentur gründen. Zum damaligen Zeitpunkt, also 2012, war das jetzt in Österreich noch nicht gang und gäbe. Das wäre was sehr, sehr Modernes und Neues gewesen. Und wir haben damals niemanden gekannt, wir haben kein Netzwerk gehabt und sind dann auf ganz viele verschiedene Konferenzen gegangen, haben versucht, Anschluss zu finden, sind beide keine Introverts, und das ist uns nicht gelungen, und deswegen haben wir uns überlegt, wie man das besser machen kann. Und eigentlich ist das erste Festival ursprünglich die Idee war, eine Party zu organisieren, um neue Leute kennenzulernen. Aus dieser Idee ist dann eben die Konferenz oder Antikonferenz-Idee hervorgegangen, und jetzt ist es mittlerweile heuer das 10. Mal, an dem das Festival stattfindet. Wir erwarten uns wieder am 6. und 7. Juni bis zu 8000 Teilnehmende aus aller Herren Länder. Wir haben wirklich aus 30 Nationen Teilnehmende, die über 200 Speakerinnen und Speakern zuhören, die aus den unterschiedlichsten Bereichen ihr Wissen auf verschiedenen Bühnen teilen. Das reicht von Marketing über Nachhaltigkeit bis hin zu Design oder Entrepreneurship. Und es gibt eine Expo, die man sich mehr vorstellen muss wie ein Spielplatz für Erwachsene, wo es die Möglichkeit gibt, Unternehmen kennenzulernen, von Google angefangen über Microsoft bis hin zu Mastercard, aber auch Startups und mittelständische Unternehmen sind vertreten, die ihre Innovationen zeigen. Und außerdem haben wir einen ganz starken Schwerpunkt auf das Thema Networking. Also wir sagen gern, es klingt auf Englisch immer alles ein bisschen cooler, make meaningful connections. Es ist einfach wahnsinnig schwierig heutzutage, wirklich gute Kontakte aufzubauen in Zeiten der Überdigitalisierung und der diversen Social Networks. Ist alles extrem oberflächlich geworden. Jeder, der beruflich im Internet unterwegs ist und ein LinkedIn-Profil hat, weiß, wovon ich sprich, weil meine LinkedIn-Inbox hat mittlerweile mehr Spam als meine E-Mail-Inbox. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bieten einfach einen Platz, um sich gut austauschen zu können und gemeinsam neue Projekte starten zu können. Und das Festival soll einfach ein Spielplatz dafür sein und hat in Wahrheit auch so diesen Grundgedanken mit, dass wir in diesen 2 Tagen versuchen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und wenn es nur ein klitzekleines Stück ist, wo wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich inspirieren zu lassen, sich fortzubilden und das dann quasi im beruflichen, aber auch im persönlichen Alltag mit einzubringen und dadurch quasi einen gesellschaftlichen Impact erwirken, dann haben wir unsere Mission erfüllt.
Mhm. Und daran darf ich jetzt gleich anschließen, wenn jemand, der so ein Festival ins Leben ruft und das dann Jahr für Jahr auf die Beine stellt, ist davon auszugehen, dass der nicht wahnsinnig wenig zu tun hat. Und meine Folgefrage ist jetzt, was ist passiert, dass du jetzt bereit bist, im höchsten Gremium des Vereins zu wirken? Wolltest du das wirklich auf dieser Ebene von dir aus, oder bist du doch ein bisschen überredet worden, Vorstand zu werden?
Also da war keine Überredungskunst notwendig. Das war mein ganz erklärtes Ziel. Es ist auch tatsächlich so, dass ich das immer wieder ausgesprochen habe. Ich bin da jemand, der sich Dinge ganz gut visualisieren kann, Karriereziele ganz gut visualisieren kann. Und das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Wenn man Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen von mir fragt, wird man das auch immer wieder hören, dass das als ganz dezidiertes Ziel ausgesprochen worden ist. Von daher sind wir von Überreden weit, weit weg. Ich muss sagen, wenn man diese Möglichkeit bekommt und wirklich hartgesottener Sturmfan ist und das wirklich die große Leidenschaft ist und in Wahrheit die rar gesäte Freizeit so und so am liebsten im Stadion oder mit einem Ball am Haxen mit den Kindern quasi verbracht wird, dann braucht man keine Sekunde überlegen, da brauche ich keine 15 Seconds, sondern da hat nicht einmal eine Sekunde hat das gedauert, um zu sagen, ja, das möchte ich unbedingt machen, genauso wie es eben damals war, als die Anfrage zum Kuratorium gekommen ist.
Aber wie kam es denn dazu? Kam der Christian zu dir und hat gesagt, interessiert dich das oder kam das über einen anderen Kontakt oder wie kam es zum Angebot und zur Einladung sozusagen?
Naja, ich habe ja quasi durch das Arbeiten im Kuratorium das Privileg gehabt, enger an den Verein heranzukommen und die diversesten Personen näher kennenzulernen, die Prozesse kennenzulernen, den Verein an und für sich besser kennenzulernen und im Zuge dieser ganzen Meetings hat es natürlich dann auch immer wieder einen Austausch mit dem Christian gegeben und auch mit anderen Vorstandsmitgliedern. Und ich habe auch ganz aktiv den Kontakt zu anderen Vorstandsmitgliedern gesucht beispielsweise, mich relativ schnell einmal bei der Susanne Gorni gemeldet, um sie kennenzulernen. Und irgendwann einmal ist es dann bei einem Gespräch darum gegangen, ob ich mir vorstellen kann, mich noch intensiver zu involvieren und auch quasi ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Und die Frage war nicht einmal ausgesprochen, ist das Jahr schon da gewesen.
Jetzt haben wir den Weg dort rein schon besprochen. Was ist im Vorstand deine Agenda, wenn man das so nennen darf?
Kurz vorab, gab es schon erste Sitzung oder in der jetzigen Periode oder gibt's das Kickoff erst?
Nein, also es hat ja gleich am Tag nach der Generalversammlung die konstituierende Sitzung gegeben. Und wir sind grundsätzlich regelmäßig im Austausch, telefonieren auch viel, gibt regelmäßige Meetings. Und um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, was meine Aufgabe ist, also du hast das ja eh im Teaser oder in der Intro schon erwähnt, wird es einfach darum gehen, dort mit anzupacken, wo es nötig ist. Das ist einmal das eine, das andere ist aber eben das von dir erwähnte Thema Marketing. Weiß ganz, ganz klar, wo meine Stärken sind und wo meine Potenziale sind. Und meine Stärken liegen ganz klar im strategischen Bereich, in der Entwicklung von Marketingkonzepten und auf der Vertriebsseite. Das ist auch das, mit dem ich groß geworden bin. Mich quasi Zeit meines Arbeitslebens immer um Strategie, Marketing und Vertrieb gekümmert. Und bin grundsätzlich jemand, der, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird, wenn Sparring notwendig ist, jemand, der versucht einfach auch durch vielleicht auch kritische Fragen in Themenbereichen weiterzuhelfen, wo ich mich jetzt nicht als Experte sehe. Also ich habe vorher auch schon erwähnt, die interdisziplinäre Mitsprachkompetenz, die ich mir quasi durch unterschiedliche Studien Antritte mehr oder weniger angeeignet habe. Ich glaube, dass ich da einfach gut unterstützen können werde und bin einfach für sehr, sehr viele Herausforderungen offen.
Mhm. Nehme an, du siehst in dem konkreten Aufgabenbereich, den du dir zur Brust nehmen willst, auch erste Punkte, wo du ansetzen wirst. Magst du uns da schon was nennen oder sollen wir den Bohrer auspacken und nachbohren?
Ja, Schatz, bin grundsätzlich kein Fan von Ankündigungskaisertum. Ich lasse mich gerne an meinen Ergebnissen messen und rede dann über Projekte, wenn sie ausgegoren sind und idealerweise auch erfolgreich umgesetzt sind. Von daher können wir gerne einen Bohrer auspacken, wenn es unbedingt notwendig ist.
Na gut, dann geht's schon. Es ist ja sicher so, dass der Christian Jauck macht ja selten was zufällig oder ohne Idee dahinter. Es gab natürlich wahrscheinlich eine Vorabbesprechung, was so ungefähr deine Rolle sein wird und wo die Themen sind. Er ist ja auch ein redseliger Mensch, er erzählt das ja mitunter auch mit dem anderen auch noch. Jetzt gibt es ja durchaus letztens auch aus der Kurve die Kritikpunkte. Da wird zum Beispiel nach der Winterpause der intensive Februar zu wenig beworben, zum Beispiel laut Kollektiv 1909. da gibt es immer wieder so Kritikpunkte, dass man das Potenzial nicht ausschöpft in der Steiermark als so großer strahlender Club mehr oder weniger, der eigentlich so weit wo hineinspielen könnte. Das sind ja lauter so Themen, die ja nicht jetzt plötzlich vom Himmel gefallen sind. Das ist ja schon immer wieder so ein Thema. Die Kommunikation im Verein wurde immer wieder auch mal kritisiert von unterschiedlichen Seiten. Das ist ja alles nicht jetzt irgendwas, was wir erfinden, sondern das sind ja Themen, die schon eigentlich jahrelang am Tisch liegen, dass man da ein bisschen schlummert in dem Bereich. Also das ist ja wohl schon was, wo man den ersten Ansatzpunkt sehen kann, oder?
Ja, also grundsätzlich möchte ich die Vergangenheit nicht so beurteilen, wie das andere vielleicht auch aus der Kurve oder allgemein Fans machen, weil ich glaube, es ist immer leicht, etwas zu befeedbacken, wenn man, ich sage jetzt mal ganz bewusst und provokant oberflächlich hinschaut. Mir ist klar, dass natürlich das Kollektiv der Kurve schon auch sehr genau hinschaut, aber Kritik kommt ja nicht nur aus der Kurve und Kritik in einer Marke, die solche Strahlkraft hat, wird es ja immer geben. Ich glaube aber, wenn man dann genau hinschaut und sich auch mit den Leuten unterhält und sieht, wie viel Herzblut eigentlich jeder Mitarbeiter, den ich bis jetzt kennenlernen durfte, in diesen Verein steckt, dann wäre es wirklich unfair, da einfach überall nur zu kritisieren. Ich glaube, man muss einfach die Potenziale sehen. Und natürlich gibt es viel Potenzial. Ich glaube, dass es auch total wichtig ist, in Zeiten des Erfolgs diese Potenziale ganz, ganz intensiv auszunutzen, um einfach auch zu schauen, dass man dann in Zeiten, wo der sportliche Erfolg dann vielleicht nicht so wie jetzt die letzten Jahre da ist, auf einem sehr, sehr starken Fundament aufsetzen kann. Aber wenn ihr das Feedback mitgebt, dass es kommunikativ noch Entwicklungspotenzial gibt, dann werde ich das so mitnehmen und natürlich genauer hinschauen.
Ja, mal gleich noch eine Ergänzung. Es geht uns nicht an der Kritik am einzelnen Mitarbeiter, weil der ist in der Regel nicht der Schuldige an Dingen, die nicht funktionieren. Es ist eher der strategische Überbau, der nicht funktioniert. Die Kommunikationskritik kommt natürlich nicht nur aus der Kurve, die kam auch von uns oder die kam auch schon von mir, bevor es überhaupt Black FM gab im Prinzip. Da waren aber die Zustände tatsächlich noch andere. Also das möchte ich jetzt auch nicht vergleichen. Aber natürlich, wenn du sagst, es gibt Potenziale, was sind zum Beispiel Potenziale, die Sturm noch hat?
Konkret jetzt auf die Kommunikation bezogen oder allgemein?
Zuerst Kommunikation, dann gerne auch allgemein. Oder Marketingkommunikation als Familie vielleicht.
Nein, ich glaube einfach, dass es einfach immer wichtig ist, dass man bestehende Konzepte, Strategien und Pläne laufend evaluiert und nachjustiert. Und da gibt es, wie gesagt, immer Potenzial. Da gibt es in den erfolgreichsten Unternehmen immer Potenzial. Und das ist sicher eine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, dass man sich da mit den Verantwortlichen hinsetzt und einfach schaut, wo kann man, ich sage jetzt einmal bewusst mit einem Blick von außen unter Anführungszeichen, also jetzt quasi als neu dazukommender in dieser neuen Rolle, wie kann man da einfach neue Impulse setzen? Wie kann man da einfach die Performance stetig erweitern? Und im Marketing ist es natürlich auch so, dass es einer so starken Marke wie Sturm Graz einfach wirklich wichtig ist, überlegt vorzugehen und jetzt keine Schnellschüsse zu starten. Also das ist vielleicht auch was für meine erste Periode wichtig ist. Also jetzt nicht irgendwie, dass man da nicht reingeht und glaubt, man muss von einem Tag auf den anderen irgendwie umgraben, sondern dass man wohl überlegt, sich eben noch einmal mit den richtigen Personen zusammensetzt und schaut, wie kann man gemeinsam und langfristig Strategien auf den nächsten Level heben.
Ist du da eher, verfolgst du den Zugang, dass du die tatsächlich sehr viel mit den Personen hinsetzt und das quasi im Sparring, wie du sagst, besprichst? Oder ist deine Rolle oder deine Sicht der Dinge eher konzeptionell, dass du sagst, die überlegen mal was, ich präsentiere das denen und die sollen dann versuchen, das zu füllen?
Es ist immer eine Mischung aus beiden, egal was ich beruflich angreife. Mir ist auf der einen Seite immer wichtig, mir viele Meinungen der beteiligten Protagonisten und Protagonistinnen einzuholen, um mir einfach ein gutes Bild machen zu können. Und auf der anderen Seite überlege ich mir natürlich im Vorfeld, wie kann ich mich einbringen? Und es geht halt auch immer darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und darin sehe ich auch eine meiner Stärken. Und quasi diese beiden Themen miteinander zu vereinen, bringen dann im Regelfall entsprechenden Output, der mit Impact versehen ist.
Darf ich noch
einmal? Bitte.
Ist es ein Vorteil, dass wir gerade in dieser erfolgreichen Phase sind, wo nicht sehr kritisch auf den Verein geblickt wird von außen, sondern wo man eher in dieser Welle mitschwimmt, auch in der ganzen Wahrnehmung, in der Rezeption rund um und um. Hilft es beim Umsetzen von Veränderungen zum Beispiel?
Naja, erstens einmal ist es ja so, dass ganz offensichtlich sehr wohl kritisch hingeschaut wird. Und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, dass es immer leichter ist, in erfolgreichen Zeiten Dinge zu verändern, wenn man weiß, wie man das macht. In weniger erfolgreichen Zeiten ist es ja oftmals so, dass man jetzt gar nicht auf Sturm bezogen, sondern ganz allgemein das Nervenblanklegen, ein ganz anderer Druck vorhanden ist. Und von daher ist das jetzt natürlich, also ich steige ein in einer Zeit, die natürlich fast besser nicht sein könnte. Also das ist natürlich schon ein Vorteil. Ja. Ich glaube, dass man einfach auch wahrscheinlich geduldiger ist in Zeiten, in denen der sportliche Erfolg da ist und im sportlichen Erfolg ja einhergehend auch der wirtschaftliche Erfolg.
Wenn du Verbesserungspotenziale suchst, ich würde jetzt gar nicht wissen, welche, orientierst du dich dann an Best-Practice-Beispielen? Also weil ich kenne das aus anderen Vorstandsebenen, dass dann so immer gebenchmarkt wird, wo ist denn die Benchmark hierfür und wo ist die dafür und wie weit sind wir davon entfernt, wie groß ist das Delta, was müssen wir tun, um das zu füllen? Wäre das dein Vorgehen oder bist du ja der Meinung, man darf sich gar nicht so viel mit anderen vergleichen, weil das schwierig ist?
Also in allererster Linie beschäftige ich mich immer ganz gern mit dem eigenen Projekt oder mit dem eigenen Unternehmen, in dem Fall jetzt mit dem SK Sturm und versuche mal, da mir so eine Basis zu erarbeiten, eine Wissensbasis zu erarbeiten, so eine Status-Quo-Erhebung zu machen. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich hier und da irgendwo inspirieren zu lassen. Vorher St. Pauli genannt. St. Pauli ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Verein, um sich inspirieren zu lassen, schlicht und ergreifend, weil sie einfach alles der Tradition, der sozialen Verantwortung unterordnen, weil sie einfach so antikommerziell getrieben sind und trotzdem erfolgreich sind, dass es einfach spannend ist. Und wenn man dann sich die richtige Inspiration sucht und davor sich aber quasi so die Basisarbeit geleistet hat, dann kann man auch da wieder die Dinge sehr gut ineinander verschmelzen lassen. Eigene Ideen, die Inspiration. Also es ist ja, gibt auch dieses Statement, Good Artists Copy, Great Artists Steal. Und wenn man das halt richtig anwendet und dann Inspiration quasi in die eigenen Überlegungen mit einfließen lässt, dann glaube ich, kann man sehr, sehr viel bewegen.
Jetzt muss ich kurz einhaken. Ist St. Pauli antikommerziell?
Da hat es mir auch gerade gerissen.
Ist das eigentlich die Überschrift und in Wirklichkeit ist die Marketingmaschine aber sowas von geölt darin, dahinter, dass man das Antikommerzielle ja eigentlich nicht mehr verwenden dürfte?
Ja, also gute Frage. Ich glaube, dass es grundsätzlich, also man muss es ja immer richtig einordnen. Ich meine, wir reden von Profifußball. Wir reden von einem Verein, der auch St. Pauli möchte sportliche Höchstleistung erzielen. Natürlich kann man jetzt das Kommerzielle nicht einfach ausradieren. Also das ist, versteht sich ja von selbst. Ich finde, man muss sich immer die Bemühungen anschauen und man muss sich anschauen, wie authentisch die Bemühungen integriert werden, implementiert werden. Und ich finde, dass das St. Pauli tatsächlich so gut macht wie kein anderer Verein im deutschsprachigen Raum. Gibt ganz, ganz großartige Initiativen, die sie gestartet haben. Sie suchen sich zum Beispiel Sponsoren schon nach gewissen Kriterien, die sie in ihrer Corporate Social Responsibility Strategie abgebildet haben, aus. Aber noch einmal, natürlich müssen die auch Geld verdienen. Also wenn ich sage antikommerziell, dann muss man das natürlich in der Definition jetzt Profifußball sehen. Also sie sind kein NGO. Mhm.
Aber um nochmal beim Frank anzuknüpfen mit der Benchmark und mit dem Schauen, wo was anders ist. St. Pauli ist natürlich in dieser Herkunft Hamburg verortet, in diesem Kiez, in dieser ganzen Atmosphäre, die es dort da gibt. Das ist natürlich nicht ummünzbar auf Sturm, weil Sturm kommt ganz woanders her, stellt ganz andere Dinge dar, auch mit seinem Publikum und so weiter. Kann man aber trotzdem vielleicht das Ausreizen dieser Verortung, da gibt es ja bei Sturm auch Potenzial aus meiner Sicht mit diesem ganzen Steiermark-Thema und mit diesem ganzen, von mir aus auch das, was im Leitbild definiert ist, mit der Arbeiterklasse, mit dem Verein für alle und so weiter, kann man da schon auch ansetzen, um so dieses Haus noch zu bauen, das es bei Sturm aus meiner Sicht zumindest noch nicht so gibt.
Auf jeden Fall.
Eher fragmentarisch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn ich sage Inspiration, dann schaue ich mir punktuell an, was ich gut finde und nicht das große Ganze, sondern ich suche mir die Dinge heraus, die ich gut finde und die versuche ich dann quasi zu übersetzen auf die Sprache Sturm Graz, auf die Marke Sturm Graz, auf den Club Sturm Graz, auf die Identität Sturm Graz.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es da passt, aber ich muss es unbedingt irgendwann fragen und deswegen frage ich es jetzt. Du sagst, die suchen sich auch Sponsoren, die dazu passen. Puntigammer passt ja zu Sturm. Das ist ja, glaube ich, unbestritten, oder? Dass dieser Sponsor zum Club passt. Von mir aus ist es auch aufgrund der langen Historie, dass man mittlerweile glaubt, es passt, aber wahrscheinlich passt es. Müsste es nicht auch ein Ziel sein, aus Marketingperspektive diesen depperten Sponsornamen aus dem Vereinsnamen endlich auszubringen?
Also, ich glaube, man muss auch da wieder ein bisschen näher hinschauen, weil wenn man in die, ich sage jetzt mal, jüngere Geschichte zurückschaut und mit jünger meine ich schon um die Zeit, in der es eben wirtschaftlich gar nicht gut gelaufen ist, dann finde ich, ist es schon was unglaublich Besonderes, wenn man ein Unternehmen hat, das einem die Treue hält. Und ich finde auch, dass es was irrsinnig Besonderes ist, dass Buntigammer da schon so lange mit dabei ist und dass das einfach gut funktioniert. Von daher kann man das nur unterstreichen, was du gesagt hast, dass Buntigammer und Sturm Graz gut zusammenpassen. Aus der Traditionsperspektive ist es natürlich so, dass man sich als Fan wünscht, dass das SK Sturm Graz und nicht anders heißt. Aber ich glaube, dass man immer einen Weg finden muss, wie man das Beste aus allem herausholt. Und auch bei Sturm Graz ist es so, dass wir uns natürlich irgendwo auch wirtschaftlich weiterentwickeln müssen oder dass man halt eine wirtschaftliche Basis braucht. Und dafür muss man manchmal wahrscheinlich auch gewisse Kompromisse eingehen, die man vielleicht anders nicht gehen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, wie würde man sie nicht gehen? Man könnte hergehen und sagen, wir pumpen Investorengeld in einen Verein. So, dann könnte man vielleicht das Buntigammer aus dem Logo herauslassen, aber dann hast du da andere Finanzierungsquelle und die will, glaube ich, wirklich niemand, der Sturm Graz wirklich liebt.
Mhm. Da habe ich aber eine Anschlussfrage. Und dann gehen wir schon woanders hin, ne? Weil sonst wird es eisdünn, glaube ich. Es ist ja so, dass die Marke Sturm Graz jetzt schon sehr lange mit der Marke Buntigammer irgendwie verwoben ist. Und wenn man selber ein bisschen mit Marken zu tun hat, weiß man ja, dass es diesen Halo-Effekt gibt, wo die eine auf die andere Marke abstrahlt und man irgendwann das Ganze als Gemeinsames sieht. Und es kann ja irgendwann mal passieren, dass Buntigammer besitzt sich ja nicht selbst, gehört ja zu einem größeren Konzern und der vielleicht mal irgendwie eine Strategie ändert und dann sagt, okay, Fußball-Sponsoring in Österreich muss nicht mehr sein, dafür müssen wir kein Geld mehr ausgeben. Ist es dann nicht schwierig mit einer Marke, die schon so lange mit dem Namen Buntigammer verwoben war, dann plötzlich auf den Hauptsponsormarkt zu gehen und zu sagen, Sturm Graz ist jetzt wieder frei, werden dann nicht viele sagen, ja, aber da werden wir lang brauchen, bis das mit unserer Marke wirklich konnotiert ist und nicht mehr mit der blauen Bierfirma?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Was? Also natürlich hast du recht, wenn du sagst, dass das was mit einer Marke macht, wenn sie Partner mit dabei hat, aber ich kann dir relativ viele Beispiele nennen, wo es ähnliche Situationen gegeben hat. Also allein die Champions League hat Hauptsponsoren gewechselt, wo diese Vermutung auch nahe liegt, aber am Ende des Tages sieht ein Sponsor ja dann den Wert, den eine Marke für den Sponsor selbst hat und Sturm Graz kann vieles, aber braucht sie nicht verstecken. Und wir haben gerade aktuell Kennzahlen, die einfach, ich meine, wir haben es alle bei einer Generalversammlung gesehen, die sind wirklich herzeigbar. Und wenn das so bleiben würde, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir hypothetisch gesprochen jemanden finden, der Sturm Graz gerne in dieser Form unterstützen möchte.
Mhm. Okay, dann machen wir das Thema jetzt mal zu. Wo ich noch gerne hingehen würde, ist das Thema Innovation. Es ist ja eines deiner, ich nenne es einmal Steckenpferde, wenn ich so sagen darf. Du wirkst ja in der im frühphasigen Bereich der steirischen Startup-Szene immer noch ein bisschen mit. Darf ich auch ein bisschen helfen in der Gründungsgarage. Wo ortest du im Fußball eigentlich den größten Innovationsstau?
In der Digitalisierung beispielsweise. Ich glaube, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, einen Verein in neue Sphären zu heben, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sportlicher Ebene, wobei ich mir niemals anmaßen würde, mich in den sportlichen Bereich einzumischen, aber es gibt mittlerweile einfach so viele Sports-Tech-Startups, die wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten. Bin eben durch das Festival und auch eben durch Tätigkeiten beispielsweise in der Gründungsgarage immer wieder mit solchen Unternehmen in Kontakt, bekomme auch immer wieder ungefragt Pitch-Decks zugeschickt und bin sehr beeindruckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, dass das Thema Digitalisierung ganz, ganz wichtig sein wird im Profifußball in Zukunft.
Mhm. Da habe ich gleich eine Folgefrage. Wenn man aktuell über Innovation spricht, denken ja irgendwie automatisiert alle an AI. Mhm. Ne? Geht irgendwie nicht anders, schaut aus. Manche sagen ja die nächste industrielle Revolution. Wie siehst du die Bereiche, in denen AI im Fußball sinnstiftend Innovation bringen kann, wenn man Kommunikation und Spiel- oder Spieleranalyse weglässt? Da ist die Fangfrage.
Die Frage muss man jetzt nochmal stellen, die war so lang.
Okay, was geht im Fußball mit AI, wenn wir sagen, Kommunikation ist aufgelegt und Spiel- und Spieleranalyse, da passiert es schon? Wo könnte man AI noch brauchen?
Also man kann AI
wahrscheinlich überall brauchen.
Ich wollte gerade sagen, de facto, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, tatsächlich in fast jedem Bereich einsetzen. Ich glaube, dass es ganz spannend sein kann, einfach Prozesse zu automatisieren, und die man eben vor 1,5 Jahren, 2 Jahren, wo man nicht daran gedacht hat, dass man die automatisieren kann oder wie einfach man sie automatisieren kann. Ja, ich glaube einfach, dass man Effizienzgrade steigern kann in sehr vielen unterschiedlichsten Bereichen. Also sei es jetzt, und da geht es ja dann auch wieder unweigerlich um andere Digitalisierungsthemen. Ticketing beispielsweise kannst du sehr viel machen, im Community-Management kannst du sehr viel machen. Also da glaube ich, dass sich noch viele Türen öffnen werden. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass ich grundsätzlich ein großer Freund von menschzentrierten Unternehmen bin und dementsprechend mir jetzt, was Sturm Graz betrifft, tatsächlich noch gar keine Gedanken zu AI gemacht habe, weil, wie gesagt, in den sportlichen Bereich sollte man sich als Vorstand nicht einmischen. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass man einfach schauen sollte, wie man das menschliche Potenzial, das in einem Verein steckt, einfach bestmöglich nutzt.
Jetzt muss ich kurz eine neue Klammer aufmachen. In den sportlichen Bereich soll man sich nicht einmischen. Es gibt, das habe ich mit einem gemeinsamen Bekannten auch mal diskutiert, es gibt bei Sturm zum Beispiel keinen Sportvorstand. Was es in anderen Vereinen schon immer wieder mal gibt, gibt es nicht eigentlich eben doch einen Bedarf, dass es auch jemanden gibt, der im Vorstand das Thema Sport behandelt und nicht nur Wirtschaft, Marketing, Sponsoring, schieß mich tot, was da sonst alles auf der Agenda steht. Wäre es nicht eigentlich wichtig, dass es dieses gesamtstrategische Sportkonzept auch von der obersten Vereinsseite her gibt?
Ich muss meine Aussage korrigieren. In den sportlichen Bereich werde ich mich nicht einmischen, weil ich keine sportstrategische Expertise habe. Ja, ich gebe dir recht. Es wäre wahrscheinlich von Vorteil, dass man auch jemanden in diverse, oder dass man Personen in Gremien hat, die so wichtig sind wie der Vorstand, der sich mit Sport auskennt. Aber grundsätzlich obliegt das nicht mir, sondern es sind andere Menschen dafür verantwortlich, den Vorstand zusammenzustellen.
Nein, es war keine Kritik an dir, nur es ist halt tatsächlich ein Thema, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Andreas Schicker nimmt, der wahrscheinlich bei weiter wachsendem Erfolg irgendwann einmal ein Angebot kriegen wird, dass er möglicherweise woanders hinwechselt, dann sucht im Prinzip bei uns der Präsident den Neigensportdirektor, dessen Sportkompetenz ich auch zumindest partiell anzweifeln möchte. Es gibt aber in anderen, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Werder Bremen, wo jetzt eben ein neuer Sportchef gesucht wird, da gibt es dann ein Gremium oder einen Sportvorstand oder jemanden, der tatsächlich die Expertise hat, auch so eine Person sinnvoll nachzubesetzen. Also würde schon Sinn machen, oder? Mir geht es jetzt nur darum, dass es eigentlich eine sinnvolle Geschichte wäre.
Ja, also ich glaube, die Verpflichtung, wenn man so will, an die Schicker gibt uns ja schon irgendwo auch ein bisschen recht, dass man sagt, die vorhandenen Personen können gute Entscheidungen treffen. Und ich glaube schon auch, dass man, wenn man so lange bei einem Verein ist, wie jetzt beispielsweise ein Christian, man auch ohne sportliche Ausbildung oder Sporthistorie quasi sehr gute Entscheidungen treffen kann. Und trotzdem gebe ich da recht, dass es natürlich Sinn machen würde, zukünftig darüber nachzudenken, hier und da nachzujustieren.
Aus dem Bereich Innovation mit diesem kleinen, ein Sportvorstand wäre ja auch eine Innovation, aus dem Bereich Innovation kommen, passt das nächste Thema jetzt so mittelgut dazu. Der nächste Themenkomplex ist so Mitgliederverein, Traditionsverein, gefühlt ja Antithese zu Innovation. Und doch sind diese Themen bei Sturm Graz eine ganz große und wichtige Sache. Ich habe gerade gesehen, wie du tief inhaltlich Luft geholt hast.
Muss ich ganz kurz nachfragen, warum ist das ein Widerspruch? Warum ist Mitgliederverein und Innovation ein Widerspruch?
Ich habe eher auf den Traditionsverein abgezielt, der vielleicht sich gern mal nicht so innovativ gibt. Ich meine jetzt nicht Sturm, ich meine ganz allgemein die Idee eines Traditionsvereins, der schon auf sehr alte, manchmal auch wahnsinnig tradierte Gewohnheiten setzt und sich einfach verhält, wie er sich verhält, dementsprechend zwar markentreu, aber manchmal vielleicht auch dadurch ein bisschen innovationsgehemmt. Das war die.
Ergänzend dazu, die Zuschreibungen machen es da ja aus. Es wird dem Traditionsverein zugeschrieben, bestes Beispiel Rapid Wien, sich nicht verändern zu können. Den verstorbenen Mateschitz mal wo vortragen gehört, wo er gesagt hat, das Schlimmste, was man zu ihm und Red Bull sagen könnte, dass sie ein Traditionsverein sind, weil das wäre für ihn so quasi der Teufel in Personam, der eben bei der Tür reinkommen würde. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt, aber die Zuschreibungen machen es aus und darauf basiert die Frage.
Und jetzt sind wir schon bei der Frage, was bedeuten dir die Themen Mitgliederverein und Traditionsverein?
Die sind für Sturm Graz und auch für mich persönlich in diesem Zusammenhang alles und super wichtig. Ich finde, dass Sturm Graz nichts Besseres passieren kann, als Mitgliederverein zu sein. Ich finde, dass Partizipation total wichtig ist. Ich finde, weil du gerade Rapid erwähnt hast, dass wir das vorbildlich machen. Ich glaube, dass wir wirklich beneidet werden um den Zusammenhalt, den wir in und rund um diesen Verein haben, nämlich eben mit unseren Mitgliedern. Tradition ist für mich was irrsinnig Positives, weil es eine Basisbeständigkeit mit sich bringt, die immer die Grundlage für Innovation ist. Wenn ich nicht gut aufgestellt bin und stabil bin, dann kann ich gar keine Innovation betreiben. Das sieht man ja oft bei Unternehmen, die man gern Hidden Champions nennt, also Unternehmen, die jetzt vielleicht der breiten Masse nicht bekannt sind, die oft Familienunternehmen sind, aber durch Innovation richtig groß geworden sind. Und Familienunternehmen sind ja oft Traditionsbetriebe. Also ich finde nicht, dass das dass das nicht in einem Widerspruch miteinander steht. Und noch einmal, ich glaube einfach, dass die Basis durch Tradition das Fundament für Weiterentwicklung sein kann und sein muss in vielen Fällen.
Mhm. Jetzt bist du noch nicht so lang in deiner Rolle, aber wir stellen die Frage trotzdem so, inwieweit merkst du das vom Club definierte Leitbild, in dem wie man in diesem Verein als Vorstand auf die Themen losgeht. Ist das so, hat man das Gefühl, es ist allgegenwärtig, so wie die Steering Card, nach deren sich alle richten? Oder hat es mittlerweile eine andere Rolle bekommen, das Leitbild? Das ist ja doch schon ein Zeitteil her, dass es erarbeitet wurde. Und meistens ist sowas sofort nach der Erarbeitung wahnsinnig präsent und dann verdeckt sich es manchmal ein bisschen. Wie ist es bei Sturm?
Das kann ich tatsächlich nicht seriös beantworten, weil ich dafür einfach wirklich noch nicht lang genug so tief im Verein drinnen bin. Ich kann nur sagen, dass mir persönlich das ganz, ganz wichtig ist, dass das berücksichtigt ist, weil das halt auch in meinem Unternehmen ganz wichtig ist, dass so ein Unternehmens-DNA immer gelebt wird und dass ich persönlich mich darum bemühen werde, dass das auch bei Sturm Graz so sein wird. Und das soll nicht nur auf der Website stehen.
Also du siehst es als Mittel, um den Unternehmensteil und die Marke Sturm Graz in stabilem Wasser zu halten.
Auf jeden Fall.
Nach vorne zu leiten. Sehr gut, das ist ja, haben wir nicht immer so ganz klar das Leitbild gelobt gehört.
Ja, weil es ja in der Praxis natürlich nicht immer nachvollziehbar ist, weil im täglichen Tun und der Kommunikation des Vereins kommt es halt kaum einmal vor. Mir kommt immer vor, es wird halt ein bisschen so bedient, wenn man es gerade gut brauchen kann. Aber wenn man dann zum Beispiel auf die ganze Geschichte mit der Nachwuchsförderung und so weiter kommt, dann sind die Sätze, die im Leitbild stehen, natürlich ein bisschen diametral entgegengesetzt zu dem, was einerseits momentan möglich ist, weil da müssen wir natürlich auch über die Infrastruktur reden, was aber andererseits auch momentan aufgrund der erfolgreichen sportlichen Phase tatsächlich nicht umgesetzt wird, auch wo man es vielleicht machen könnte. Also es ist natürlich schon so, man muss ein bisschen aufpassen immer, dass man nicht ein bisschen zu weit wegkommt davon, weil es ja auch durchaus Leute gibt, die das dann kritisch einfordern, dass man das ja festgeschrieben hat, aber das wird jetzt tatsächlich nicht umgesetzt. Bei diesem einen Beispiel zumindest kann man da momentan ein bisschen hängen bleiben, wenn man möchte.
Es wird Gott sei Dank momentan aufgrund, wie du vorher schon gesagt hast, der sportlichen Situation wenig dramatisiert. Ne? Obwohl man jetzt wieder einen Aufhänger mit der Einberufung von
Alexander Brass.
Nein, eigentlich vom wie heißt er denn? Chico Lang.
Also, ja.
Ins Nationalteam hätte, ne? Vor kurzem noch mit dem schwarzen Dress. Aber gut, lassen wir das. Der Jürgen hat gerade das omnipräsente Stichwort Infrastruktur fallen lassen.
Brücke gemacht.
Ja, wollen wir doch gleich drüber schreiten über diese Brücke. Wir haben es so formuliert, wir haben in Graz ein großes Stadion- und Infrastrukturthema. Das ist eh noch vorsichtig formuliert. Einmal ganz grundsätzlich, wo stehst du in der Frage und was ist aus deiner Sicht ein realistisches Ziel, das man hier anstreben soll oder kann, je nachdem?
Ich glaube, da kann man den Begriff Vision gut strapazieren.
Ja, schön.
Traurig, aber wahr. Also ich bin natürlich ein großer Verfechter davon, dass Sturm Graz eine eigene Heimat braucht. Auch da wieder die Leute, die mein Tun für den Verein in den vergangenen Monaten verfolgt haben, wissen, dass ich da mich ganz, ganz stark und klar positioniert habe in unterschiedlichste Richtungen. Ich finde, dass wir leider Gottes in einer wahnsinnig verzwickten Situation sind, die natürlich auch ein bisschen bedingt durch den Lokalrivalen und seine wirtschaftliche Situation irgendwo verstärkt wird. Das ist leider natürlich ein Thema. Ich bin der Meinung, dass Sturm Graz aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen eine eigene Heimat braucht. Da geht es auch wieder um das Thema Identität auf der einen Seite. Und nicht nur, weil es schön ausschaut, wenn wir schwarz-weiße Sitze haben, sondern einfach auch, weil es die Möglichkeit bietet, das gesamte Fanerlebnis ganz anders dastehen zu lassen, weil es einfach Möglichkeiten bietet, beispielsweise Sozialräume, da sind wir wieder bei dem Thema Corporate Social Responsibility, Sozialräume und sozialen Einrichtungen, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und die wiederum näher an den Verein heranzubringen. Und auch da wieder so diesem Credo, wir stehen für alle gesellschaftlichen Schichten irgendwo gerecht zu werden, beispielsweise. Auf der kommerziellen Seite, wenn es um das Thema Sponsoring geht, wir verpassen einfach jedes Jahr, lassen wir Millionenbeträge liegen, weil wir kein eigenes Stadion haben und diese Vermarktungsmöglichkeiten haben. Das ganze Thema Effizienzsteigerung, wir haben vorher über AI gesprochen und Effizienzsteigerung, aber wenn man jetzt so ein Spieltagserlebnis hernimmt oder allgemein infrastrukturelle Möglichkeiten, wenn sie nicht einem selber gehören, bist du einfach irrsinnig ineffizient, du bist immer abhängig von Dritten. Und diese Effizienzsteigerung, die hat ja wieder ganz direkten Impact auf vieles andere, beispielsweise auf Ticketpreise. Wenn ich effizienter agieren kann in meiner eigenen Infrastruktur, jetzt wenn man das quasi Stadion hernimmt und nicht andere Infrastruktureinrichtungen, dann kann ich einfach langfristiger ganz eine andere Pricing-Politik im Ticketing verfolgen. Ja. Also da gibt es wahrscheinlich noch zahlreiche andere Beispiele. Das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich ein eigenes Stadion habe, kann ich einen ganz anderen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, weil ich ihn halt auch selber und direkt beeinflussen kann, weil ich nicht ständig bei anderen anklopfen muss und fragen muss, darf ich machen oder könnt ihr für mich machen, weil ich selber keine Handhabe habe. Also, dass wir ein eigenes Stadion brauchen, das steht außer Frage.
Okay, das sind jetzt die Sachen, die man ja, das unterschreibt da jetzt jeder, der Sturmfan ist wahrscheinlich, weil das ist natürlich das Bild, das wir auch zeichnen, wenn wir uns freuen wollen, dass das die beste Idee wäre. Die Realität schaut natürlich jetzt aber so aus, dass, du hast es erwähnt, der Stadtrivale hat kein Geld. Ohne Beitrag des Stadtrivalen, eigenen Beitragsmöglichkeit, wird es keine Zwei-Stadion-Lösung geben, weil eben nur für beide Clubs was gemacht werden kann. Wenn ein Club nicht in der Lage ist, erstes Problem. Das zweite Problem ist, was wäre denn das eigene Sturmstadion?
Für mich
ist es Liebenau?
Ja, für mich persönlich ist es ganz klar Liebenau.
Aber ist Liebenau, also wenn man jetzt die Rede vom Christian bei der Generalversammlung nimmt und diese Bilder, die da gezeichnet werden, die stehen natürlich im Gegensatz zu gewissen Meinungen, die man einholen kann, wo man sagt, okay, das geht sich vielleicht aber alles auch gar nicht so gut aus. Selbst wenn man die Möglichkeit hätte, Liebenau zu übernehmen, kann man Liebenau so adaptieren, dass es für Sturm mittelfristig, also länger als ein paar Jahre, tatsächlich diese Heimat sein kann.
Ich glaube, da gibt es andere Experten, die diese Frage viel besser beantworten können. Ich bin kein Bauexperte, ich bin kein Architekt. Ich habe die Vision dieser eigenen Heimat und ich sehe die ganzen Vorteile, die damit einhergehen. Was das für Herausforderungen abseits der Politik mit sich bringt, wissen wir alle. Aber was genau jetzt die Lösung für Themen sein kann, die du vielleicht meinst, das kann ich da persönlich nicht beantworten. Für mich persönlich ist nur Liebenau mit wahnsinnig vielen schönen Erinnerungen verbunden. Ich weiß, dass alle sportlichen Beteiligten sich irrsinnig wohl in Liebenau fühlen und da gewisse Magie jedes Mal in diesem Stadion haben. Und ganz abseits davon muss man halt auch der Realität in die Augen schauen. Wir wissen alle, wir brauchen nur nach Wien schauen. Und wir werden auch irgendwann einmal nach Linz schauen, weil auch dort werden sich ganz sicher irgendwann Themen auftun, die vielleicht jetzt noch irgendwo gut kaschiert waren. Aber am Ende des Tages ist ein eigenes Stadion zu bauen, ein neues eigenes Stadion zu bauen und alle infrastrukturellen Maßnahmen, die damit einhergehen, zu finanzieren, einfach in Zeiten wie diesen meines Erachtens nicht sinnvoll und nicht für die nachhaltige Entwicklung des Vereins das Beste.
Das mag sein. Das auch jetzt auch wieder, was du sagst, mit dem Gefühl für Liebenau und den Erlebnissen und dem Ort der Erinnerung, wie man es nennt, soziologisch, ist natürlich ein wesentlicher Punkt und ist natürlich identitätsstiftend und so weiter und so fort. Es ist aber faktisch tatsächlich so, dass man gewisse Dinge in Liebenau nicht umsetzen kann. Allein schon aufgrund der Geografie, wie Liebenau liegt und wo das ist. Also manche Sachen werden wahrscheinlich in Liebenau nie möglich sein, die ein Neubau woanders ermöglichen könnte. Und ich würde jetzt gar nicht irgendwie Partei ergreifen, dass man das eine lieber als das andere wäre. Und ich sehe das mit Liebenau so, wie du es beschrieben hast. Aber da man sich so eindeutig bei der Generalversammlung als neuer Vorstand auch positioniert hat für Liebenau, muss man sich doch überlegt haben, wenn wir die Möglichkeit haben, das zu kriegen und Baurecht oder wie auch immer man es dann abwickelt zu erwerben, muss man doch wissen, das geht sehr aus, oder? Weil sonst würde man sich ja nicht so hart positionieren.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich hat man sich das gut überlegt, aber vielleicht magst du mir kurz ausführen, welche Themen nicht umsetzbar sind. Ich weiß nämlich nicht ganz genau. Ja,
allein die Fläche rund ums Stadion ist sehr klein. Die Kapazitätserweiterung, die man anstrebt, ist vielleicht möglich, aber sehr aufwendig und sicher nicht billig. Die ganze Geschichte mit Hospitality, von der man immer spricht, hat man auch ein gewisses Limit aufgrund der Bausubstanz, die es einfach gibt. Die ganze Geschichte mit Vorplatz und Gestaltung des Rundums ist auch durch die Geografie Autobahn, Straßenbahn, Eisenbahn auf eine gewisse Art und Weise eingeschränkt. Also ich bin jetzt nicht in der Lage zu behaupten, es geht sicher nicht, weil ich kenne ja die Konzepte nicht, die ihr in der Lade habt. Aber ich gehe davon aus, dass ihr euch das überlegt habt, weil ihr euch so eindeutig positioniert, weil es ja auch sehr viele Stimmen gibt, die sagen, okay, man müsste drauf scheißen und ein neues Stadion bauen. Das ist der einzige Weg langfristig.
Ja, das mag sein, dass es vielleicht die ein oder andere Einschränkung gibt, aber am Ende des Tages ist es halt ungefähr so, wie wenn ich privat ein Haus bauen will. Ich hätte auch gerne eine Villa am See und wenn ich mir aber nur, unter Anführungszeichen, nur ein Haus am Stadtrand von Graz leisten kann, dann muss ich mich halt nach der Decke strecken und leisten können, heißt jetzt in dem Sinn gar nicht oder ist gar nicht bezogen auf die aktuellen finanziellen Mittel des Vereins, sondern einfach in die Zukunft betrachtet oder in die Zukunft blickend, was für ein Risiko geht man mit einem kompletten Neubau ein. Und ich muss sagen, wenn man quasi den nachhaltigen Erfolg und die Stabilität und auch nachhaltige Entwicklung des Vereins im Fokus hat, dann ist es meines Erachtens halt auch damit verbunden, dass man vielleicht die ein oder andere Kompromisslösung eingehen muss. Und ich finde, wenn das aber dazu führt, dass der Verein nicht die gleichen Themen hat, die Wiener Verein hat, dann bin ich damit absolut einverstanden. Dann ist das für den Verein sicher das Beste.
Okay, und jetzt kommt der reiche Onkel und sagt, ich gebe dir ein Geld für deine Villa am See. Baust du das dann?
Ich bin grundsätzlich nie ein Freund von Abhängigkeiten gewesen. Hier und da ist es halt gerade im wirtschaftlichen Leben und gerade natürlich, wenn man aus der Startup-Szene kommt, so, dass man sich in gewisse Abhängigkeiten begibt. Im sportlichen Bereich sehe ich auch da wieder ganz klar, dass Sturm immer selbstbestimmt sein muss. Und wenn der reiche Onkel hergeht und sagt, er baut mir ein neues Haus, eine neue Villa am See und er vermietet es mir zum guten Preis, dann ziehe ich ein.
Okay, das heißt, ich habe jetzt kein klares Nein zu Investorengeld gehört. Du?
Nein, es war auch keins.
Also ich stehe ganz, ganz klar gegen Investoren.
Und, aber ein wenn Investor du mir zu, in der Infrastruktur?
Wie bitte?
Ein Investor nur in der Infrastruktur?
Noch einmal, das Beispiel war, mein reicher Onkel baut mir eine Villa und vermietet sie
mir. Okay, dann konkretisieren wir es auf den Fußball. Wenn jetzt jemand käme oder wenn man als Verein mit jemandem handelseins wird, der sagt, okay, ich investiere konkret nur in ein neues Sturmstadion, leistet dazu einen erklecklichen finanziellen Beitrag, der die Finanzierung für den Club einigermaßen risikofrei oder zumindest mit weniger Risiko erlaubt, ist das eine Sache, die man zumindest diskutieren muss angesichts der vertragten Infrastruktursituation oder ist das ein No-Go?
Na, ich finde, man muss immer alles diskutieren und sich im Detail anschauen und dann geht es einfach darum, was sind die Parameter, unter denen man sich auf einen etwaigen auf eine etwaige Kooperation oder auf etwaige Möglichkeiten einlässt. Das sind dann aber andere Leute, die das in erster Linie zu beurteilen haben, nämlich Leute, die sich mit diesen Themen auskennen. Ich bin niemand, der sich versucht, mit Expertise zu schmücken, wo er sie nicht hat. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, alle Optionen sich offen zu halten, sich anzuschauen und am Ende des Tages immer im Sinne des Vereins zu entscheiden.
Ich habe noch eine letzte Stadionfrage.
Ja, ich habe dann auch noch eine, aber du noch.
Ne? Hat sie mit zwei Stadien oder mit einem Stadion zu tun? Oder?
Sie hat mit einem, also sie, hat mit der zwei, sie ist eine Folge der Zwei-Stadien-Lösung.
Okay, dann frage ich zuerst. Okay. Wenn man sich jetzt zum Beispiel aufgrund der politischen Situation und der finanziellen Situation der Stadtrivalen alles durchgekaut, 100.000 Mal, vor der Situation findet, okay, es ist nicht möglich, Liebenau wird nicht hergegeben von der Stadtpolitik, also wir verkaufen es eigentlich nicht, wir brauchen das, um selbst zu verkaufen, um ein Stadion zu finanzieren, wo dann beide Grazer Clubs eine neue Heimat bekommen und dort in neuester, modernster Infrastruktur irgendwo beim IKEA dort spielen können. Ist das der Plan B, war das von Michi Ehmann immer. Der Michi Ehmann hat es immer als Plan B bezeichnet, den man halt mitdenken muss. Denkt ihr den mit oder ist der einfach ausgeschlossen, wie es die Kurve letztens aufs Spruchband geschrieben hat? Unverhandelbar hieß es dort.
Für mich persönlich braucht Sturm Graz eine eigene Heimat und soweit ich das beurteilen kann, sehen das alle anderen auch so.
Okay, dann Abschlussfrage zu diesem Segment. Du hast gerade gesagt, bauliche Themen sind nicht deine, Vermarktungsthemen sind schon deine. Nehmen wir an, es gibt das Arbeitstitel Sturmstadion Liebenau. Würde unter einer Vorstandsperiode Stefan Stückelschweiger stark mitverantwortlich für Marketing dieses Stadion ein Namesponsoring bekommen?
Das ist eine sehr herausfordernde Frage. Die man sich auch wieder, also ich kann euch nur relativ oft ähnlich klingende Antworten geben, weil man sehr, sehr viel hypothetisiert in diesen Fragestellungen.
Ja, was
also,
hättest du gern?
Na schau, was ich gern hätte ist, und auch da wiederhole ich mich, dass der Verein erfolgreich ist. Und dem ordnet man alles unter. Und dann muss man sich einfach anschauen, was bringt den Verein langfristig nach vorne. Und wenn ein Angebot kommt, dass ein Stadion gut vermarktet werden kann, ja, dann wird man sich das natürlich anschauen. Das wäre alles andere, wäre aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive einfach nicht sinnvoll. Und dann muss man sich anschauen, zahlt sich das aus? Passt das mit der DNA des Vereins zusammen, ja oder nein? Und dann wird man basierend darauf eine Entscheidung treffen. Und ich kann jetzt keine pauschale Antwort ja oder nein geben, weil ich davon nichts halte, hypothetische Fragen mit fix-finalen Antworten zu beglücken.
Mhm. Du hättest ja auch mit einer hypothetischen Antwort antworten können, aber ist gut. ist in Ordnung. Ja, also Faktum ist, dass in vergleichbaren Ligen wie der österreichischen Stadion-Name-Sponsorings immer zumindest niedrig siebenstellig sind und das wird somit einen erklecklichen Beitrag zum Jahresbudget leisten. Das kann man, glaube ich, so offen hinstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und noch einmal, ich habe es vorher schon gesagt, man muss in gewisser Weise Kompromisse eingehen. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, man möchte sein eigenes Stadion haben und dann verwehrt man sich Finanzierungsmöglichkeiten. Also immer Kompromisse, wenn es nicht anders geht im Sinne des Vereins.
Mhm. Wir haben da eh noch eine Idee dazu. Man könnte ja, wenn man dann, jetzt im weiteren Hypothetisieren ist eh schon egal, eine rein hypothetische Sendung, wenn man das Sturmstadion Liebenau hat und sich überlegt, dass man da einen Namen draufschreibt, könnte man ja einem bestehenden Hauptsponsor auf längere Zeit die Namensrechte an dieser Schüssel anbieten und ihn dafür aus dem Vereinsnamen nehmen.
Das könnte man hypothetisch machen.
Ja, genau. Okay.
Sind wir uns hypothetisch einig, dass das eine gute Idee wäre?
Das klingt wie eine super Idee, ja. Okay. Gut, na dann. Hätten wir auch diesen hypothetischen Teil Stadion abgeschlossen. Es ist traurig, dass der Stadion für Sturm ein hypothetischer Teil ist.
Naja, es war ja nur ein Teil dieses Teilgesprächs, hypothetisch. Das andere war visionär.
Sehr schön. Sehr feine Trennung. Ich merke schon, bist auf unser rhetorisches
Game. Ich bin mir nicht sicher, wo man da die Linie jetzt ansetzt zum Trennen.
Ja, ich glaube, das diskutieren wir im Nachgang, aber wir haben ja einige deiner Positionen hierfür gehört. Es beginnt jetzt sozusagen eine neue Vorstandsperiode. Wir haben uns jetzt über ein paar Themen ausgetauscht. Was hättest du gern, dass schon wieder hypothetisch.
Wenn jemand gerade beginnt und was anfängt, muss es hypothetisch sein, aber sonst kann man nur Retrospektive machen, wenn er fertig ist.
Genau, nee, retrospektiv nehme ich gleich. Was will Stefan Stückelschweiger retrospektiv sagen können, wenn die nächsten 4 Jahre um sind und die erste Periode, ich habe gerade vorher gesagt, du hast von erster Periode gesprochen, kurz
zugehört. Sehr gut zugehört.
Ja, genau. Was willst du, dass dann sozusagen berichtet wird über diese erste Periode? Periode 1.
Also ich möchte ganz klar haben, dass jeder Sturmfan sagt, der war und ist eine Bereicherung für den Verein. Ich möchte haben, dass die Leute sehen, dass nicht nur geredet, sondern auch gemacht wurde. Und ich möchte die Themen, die ich mir als Aufgabenstellungen selbst mitgebe, nach bestem Wissen und Gewissen und so gut wie nur möglich abgearbeitet haben. Und möchte quasi meinen Beitrag dazu leisten, dass sich der Verein Stück für Stück, und wir wissen, wenn man sich jeden Tag 1% verbessert, dann ist das am Ende des Jahres eine deutliche Verbesserung, dass sich der Verein Stück für Stück mit meinem Zutun zu einem noch besseren Verein weiterentwickeln kann.
Mhm. Jetzt müsste ich eigentlich nachfragen, was bedeutet besserer Verein?
Besserer Verein im Sinne von, was kann man aus dem gesamten Potenzial Sturm Graz noch weiter herausholen, um in neue Sphären heben zu können.
Mhm. Okay. Da haben wir
wieder eine Brücke.
Ja, genau, jetzt hast du die Brücke gebaut.
Der Gast hat einfach Brücke gemacht. Ich bin ein Brückenbauer.
Ja, mir scheint genau. So, ja, Pontifex Maximus.
Das Sky ist der Limit stehen, oder?
Ja, genau, wir haben noch vorher eine rege Frage. Da steht, was ist mit einem Club wie Sturm möglich? Wie viel Entwicklung auf allen Ebenen ist denn da noch drinnen? Oder ist aufgrund des Runs der letzten 3 Jahre manches schon ein bisschen ausgereizt? Wie siehst du das?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man gewisse positive Entwicklungen, vor allem der letzten 2 Jahre, hernimmt, um zu stabilisieren. Also nehmen wir das Mitgliederwesen her. Wir haben jetzt einen absoluten Mitgliederrekord. Und es wäre schön, wenn wir die Mitgliederanzahl weiter steigern können und das in keinem direkten Zusammenhang mit dem sportlichen Erfolg steht. Und darin beispielsweise sehe ich eine meiner Aufgaben, dass wir einfach das gesamte nicht nur Fanerlebnis, sondern das gesamte Mitgliederwesen und Mitgliedererlebnis so weiterentwickeln, dass das Vorkaufsrecht in Wahrheit nachrangig wird. Und da beispielsweise, da gibt es sicher Potenzial. Wenn man jetzt natürlich als Sturmfan in die sportliche Zukunft schaut, wäre es natürlich sehr schön, Sturm Graz zukünftig in der Champions League zu sein.
Mhm. Womit wir bei The Sky is the Limit werden.
Oder überlegen, wie ich da einhaken soll. Ist es jetzt ein ernsthaftes Thema oder ist das jetzt einfach aufgrund der Fragestellung geschuldet, die Antwort Champions League? Ist es für einen österreichischen Club, wenn man noch jetzt die bevorstehende Reform dieser, wie heißt das, super irgendwas, Champions League?
Es heißt dann nicht nur Champions League, aber.
Wurscht, aber diese neue Reform wieder, wo noch mehr quasi für die Top-Clubs und noch weniger für die nachrangigen Clubs, vom Wirtschaftspotenzial her zumindest jetzt einmal. Ist das tatsächlich ein sinnvolles Ziel für einen Club wie Sturm Graz oder ist es in Wirklichkeit Champions League einfach, okay, passt, macht, spielt ihr das, aber lasst uns damit in Frieden? Das ist eigentlich eher so unser Zugang, glaube ich. Weil in Wirklichkeit, was soll man dort machen?
Ja, also.
Außer Startgeld kassieren.
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es einfach schon wichtig, dass man sich hohe Ziele steckt, wobei ich jetzt damit gar nicht sagen wollte, dass die sportliche Abteilung sich das Ziel Champions League steckt, sondern das habe ich jetzt quasi als Fan von Sturm Graz ausgedrückt. Aber ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich hohe Ziele steckt, zu wissen ist, dass man, je höher man sich die Ziele steckt, solange sie noch in irgendeiner Form realistisch sind, desto größer ist dann der tatsächliche Output. Also gibt es ja auch in der Wirtschaft das Thema der OKRs, der Objectives and Key Results. Und auch da geht es ja in Wahrheit darum, dass man, was ein bisschen abstrus klingt, de facto, wenn man länger drüber nachdenkt, aber wenn man dann einen Zielerreichungsgrad von 80% hat und sich das 100%-Ziel sehr hoch gesteckt hat, dass man dann einen wunderbaren Output hat. Und
jetzt ist er auf der Jaugschiene, das Unmögliche verlangen, um das Mögliche zu erreichen.
hätte ich den Christian jetzt noch nie so sagen gehört. Aber,
bei uns mehrmals.
Aber ich bin trotzdem ein großer Freund davon, sich ambitionierte Ziele zu stecken. Mhm. Und keine unrealistischen, aber ambitionierte Ziele. Mhm. Und dann glaube ich, dass man sich einfach gut weiterentwickeln kann, wenn man sich dann eben daran streckt. Mhm.
Ich möchte bei dem, der Fan Stefan Stückelschweiger hat den Begriff Champions League verwendet. Kurz nur, also nur ganz kurz einhaken. Schaust du lieber Champions League oder schaust du lieber Europa League?
Ich schaue lieber Sturm Graz.
Okay, und jenseits dessen?
Ich habe tatsächlich, als ich hergefahren bin, mir die Frage gestellt, ob ich mir die Frage stellen werde, welcher andere Verein mich noch interessiert. Und ich bin draufgekommen, es ist tatsächlich, und das klingt jetzt total klischeehaft, und ich sage das jetzt nicht, weil ich bei euch sitze, es ist wirklich so, es interessiert mich kein anderer Verein. Es interessiert mich nicht, andere Spiele anzuschauen. Ich versuche lieber, meine Sturm Graz-Intensität zu erhöhen. Beispielsweise mir vorgenommen, noch mehr Damenspiele zu besuchen.
Bravo.
Und mit Sturm 2 ist es tatsächlich mit Wiener Neustadt ein bisschen herausfordernd, auch das irgendwie unter den Hut zu bekommen. Ich war jetzt beispielsweise am Sonntag zuerst in Hartberg beim Spiel des GSC, weil mein Junior dort spielt, bin dann wieder zurückgefahren nach Graz, natürlich alles elektrisch sei an der Stelle noch erwähnt, und bin dann zu den Sturm Damen gegangen, um dann wieder nach Hartberg zu fahren und den Jungs der Kampfmannschaft zuzuschauen. Was ich damit sagen will, ist, ich konsumiere abseits von Sturm Graz tatsächlich sehr wenig internationalen Fußball. Und dann ist es mir eigentlich egal, wenn es nicht um Sturm Graz geht, ob das die Champions League oder die Conference League oder die Europa League ist. Da geht es mir dann, wenn ich konsumiere, eher um die Mannschaften. Und wenn jetzt Borussia Dortmund in der Europa League spielt, dann schaue ich die Europa League. Wenn sie in der Champions League spielen, dann schaue ich in der Champions League.
Also Borussia Dortmund interessiert dich schon auch ein bisschen?
Wenn, dann schaue ich mir Borussia Dortmund-Spiele an, genau.
Mhm, okay. Möglicherweise verfolgt er einen Zugang, der uns nicht fremd ist. Wo die interessanten Fanszenen zu Hause sind, schaut man ein bisschen lieber zu als bei Hoffenheim.
Ja, absolut. Also ich schaue auf der einen Seite dort, wo es interessante Fanszenen gibt, und auf der anderen Seite dort, wo der Underdog ein bisschen ärgern kann. Und ich schaue mir auch ein City-Spiel an, wenn es einen Underdog gibt, den ich sympathisch finde, und man hoffen kann, dass City so viel geärgert wird, dass sie rausfallen. Mhm.
Gut, jetzt muss ich trotzdem nochmal auf das vorige Thema zurückkommen. Wir haben da noch so ein paar Nebenfragen uns aufgeschrieben zu diesem The Sky is the Limit. Da haben wir so ein bisschen die These, dass man ja als Verein immer so ein bisschen einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt. Und da gibt es jetzt zwei Fragen. Wird die Entwicklung des SK Sturm vielleicht auch durch die etwas zu kleine Metropolregion Graz gebremst? Weil wir hören ja oft, dass vor allem im Sponsoring im Großraum Wien und im Großraum Linz es wesentlich einfacher wäre, weil du dort einfach eine größere Menge an Unternehmen und Industrie auch hast, die an Sponsorings oder irgendwelchen Dingen, die in diese Richtung gehen, Interesse haben, und es in den größeren Metropolregionen ein bisschen einfacher ist, da auch größere Gelder zu lukrieren. Und der Rückschluss ist immer, dass die Metropolregion rund um Graz eigentlich ein bisschen zu klein ist und irgendwie wie ein Hemmschuh wirkt für die Entwicklung dieses Vereins. Wie stehst du zu der These?
Ich versuche es mit dem Beispiel meines eigenen Unternehmens zu beantworten. Wir veranstalten ein internationales Festival in einer im Verhältnis kleinen Stadt wie Graz und haben es geschafft, internationale Unternehmen hierher zu bekommen, auf die Bühne, aber auch auf die Expo. Und als ich 2012 gefragt worden bin, wie ich mir das vorstelle, habe ich keine klare Antwort dazu gehabt, sondern ich habe gesagt, ich werde einfach so lange rennen, bis mir das gelingt, und die Ärmel hochkrempeln und wenn es sein muss, geht Türklinken putzen, bis mir die Finger wund sind. Und genauso sehe ich das mit Sturm Graz. Natürlich ist es deutlich einfacher, in der, wie du es gesagt hast, Metropolregion Graz Partner zu finden. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, auch darüber hinaus mit den richtigen Konzepten Unternehmen und Organisationen zu attraktivieren, um Sturm Graz zu unterstützen.
Eine starke identitätstreue Marke wird da wahrscheinlich auch nochmal was dazu beitragen. Ja. Folgefrage, die bringt mir persönlich ein bisschen unter den Nägeln, weil mit der These renne ich schon lange mal um. Wie sehr bremst die Liga an sich jene aufstrebenden Vereine, die keinen Milliardenkonzern im Rücken haben. Weil ich glaube, also das ist meine persönliche These, die mit der Metropolregion ist ja nicht von mir, aber das ist meine persönliche These, dass du aus dieser Liga heraus halt so ein, du hast zwar ein physikalisches Vakuumproblem, du hast diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen in dieser Liga, hast oben diesen Liga Grösus und unten hast die, die, ich habe dafür die Formulierung, das sind so ein bisschen aufgemotzte Regionalligisten, die halt irgendwie in die Bundesliga gekommen sind, die halt hinten und vorn jeden Euro 47 Mal umdrehen müssen, damit sie sich das Spiel in der Bundesliga leisten können, die sich halt auch selbst kaum weiterentwickeln können, weil die ihr ganzes Geld in der sportlichen Performance der Kampfmannschaft verbrennen und denen hinten und vorn nichts überbleibt, die können nichts weiterentwickeln, da geht nichts weiter. Insofern steckt diese Liga entwicklungsmäßig ja ein bisschen fest und wenn man sich den größten Geldzufluss in der Liga anschaut, das sind die TV-Gelder. Da kriegt die österreichische Liga unscharf gerechnet 40 Millionen in der Saison, wenn ich das richtig überschlagen habe. Die nächste Prognose, also Sky war bislang der einzige Interessent, der an dieser Liga bereit war, so viel Geld auszugeben. Die Prognose für den nächsten Abschluss ist, wenn ich alles richtig gelesen habe, so wie überall ein bisschen sinkend. Also das heißt, es gilt, diesen Wert zu verteidigen. Kann sein, dass sich das auch nicht ausgeht. Das heißt, der Geldzufluss in die Liga wird auch nicht größer. Rundherum sind wir aber umkreist von anderen Ligen, die entweder schon deutlich höhere TV-Verträge haben oder durch diverse Maßnahmen versuchen, ihre Liga noch stärker zu attraktivieren. Also nochmal zurück zur Frage, bremst diese Liga die aufstrebenden Vereine auch noch in einem gewissen Prozentsatz?
Ich tue mir, um ganz ehrlich zu sein, wahnsinnig schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich mich in den bisherigen Jahren, die ich mich mit Sturm Graz auseinandergesetzt habe, mit dem Thema Bundesliga-Betrieb nicht auseinandergesetzt habe. Das heißt, das sind Themen, mit denen ich mich in Zukunft intensiver beschäftigen werde dürfen. Habe dementsprechend auch de facto noch keine Meinung dazu. Wozu ich schon eine Meinung habe, ist die Tatsache, dass ich mich immer versuche, so wenig wie nur möglich von Umwelteinflüssen beeinflussen zu lassen und immer mich auf meine eigenen Stärken besinne und schaue, wie erfolgreich ich sein kann, egal was rund um mich herum passiert. Und auch da wieder kann ich nur sagen, dass das meine Herangehensweise für den Verein ist. Und wenn wir uns vielleicht in 2 Jahren noch einmal unterhalten und so eine Zwischenbilanz ziehen, kann ich dir auf diese Frage wahrscheinlich eine ganz andere Antwort geben.
Okay.
Es kommt ja dazu, in der Frage kommt dazu, dass halt auch der Liga selbst ein bisschen die Hände gebunden sind, Fortschritte zu erzielen, weil wir haben das letztens im Querpass auch angesprochen, dass man als Liga ja in einem Teufelskreis steckt, man müsste eigentlich Anforderungen erhöhen für die Lizenzierung, auch mit Infrastruktur und so weiter, würde damit aber gleich eine geckige Zahl an Bundesligisten vor unlösbare Aufgaben stellen, wenn man das zu schnell macht. Also man steckt ja da in gewisser Weise insgesamt fest, von oben und von den Vereinen her selbst. Also die Vereine können nicht mehr, die Liga kann nicht mehr verlangen, ist eine Dauerschleife an Problem.
Ja, aber ich glaube, das Problem fängt eine Schleife vorher an, wenn ich mir als österreichische Bundesliga nicht überlege, was will ich denn als österreichische Bundesliga darstellen? Was will ich denn sein? Was soll der Fußballfan und die Fußball, na, Fan ist eh, muss man nicht gendern, habe ich gehört.
Mitglieder auch nicht.
Genau, Mitglieder auch nicht. Was soll der Fußballfan von morgen sich von dieser Liga erwarten können? Was ist das? Weil den besten Fußball kann man jetzt schon überall am Handy konsumieren. Ne? Die Stadien mit der großartigsten Stimmung versucht sich die deutsche Bundesliga gerade irgendwie mit sich selbst zu einigen. Da knirscht es auch im Getriebe, aber die versuchen irgend sowas hinzukriegen, weil das im Vergleich zu den anderen Top-5-Ligen halt ein bisschen in die Richtung geht, weil sie damit halt mit diesen auch noch mitgliederorientierten Vereinen zumindest ein bisschen aufwarten können. Und jetzt rede ich gar nicht von den Großen, aber ich denke mir schon, du musst als österreichische Liga überlegen, was bin ich? Was ist das für ein Fußball? Was kann man hier erleben? Was kann das Einzigartige an österreichischem Fußball sein, außer dass das die Vereine sind, die halt zufällig da um die Ecken sind? Weil ich glaube, das wird auf lange Sicht ein bisschen weniger Argument werden. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt hat, dann tut man sich auch viel leichter darzustellen, wie muss diese Liga funktionieren? Und dann kann ich aus dieser Überlegung heraus mir überlegen, wie schaut mein Lizenzierungsverfahren aus? Weil, dass wir Verfechter dafür sind, dass in dieser Liga die spielen, die man irgendwann einmal Traditionsverein genannt hat und die es halt aus irgendwelchen Funktionärsversagen oder anderen Problemen nicht geschafft haben, wirtschaftlich so schlagkräftig zu bleiben, dass sie da bleiben. Ja, okay, das ist so, aber nichtsdestotrotz wird man irgendeine Art von Mischung aus sportlichem Anreiz und Identität der Liga finden müssen, um dieses, Entschuldigung, das ist jetzt so sage, Produkt österreichische Bundesliga in ein anderes Attraktivitätslevel zu heben, dass Vermarkter dann auch bereit sind, dafür etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Weil wenn du am Samstag deutsche Bundesliga schaust und nachher die TV-Aufbereitung der österreichischen Bundesliga, eben jetzt gerade, weil er hin geworden ist, einen eigenen Fernseher gekauft, du kriegst ein bisschen das Rären, wenn du den Unterschied siehst. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und jetzt bin ich eh nicht der große TV-Fußballschauer, aber Faktum ist, ich glaube, dass du da als Liga eine Entscheidung treffen musst und dass die führenden Vereine dieser Liga da die Liga auch ein bisschen schieben müssen. Das ist so mein Gefühl, weil ich weiß nicht, ob ein Liga-Funktionär wirklich gewillt ist, auch hier so in großen Visionen zu denken, weil der versinkt wahrscheinlich im Daily Business, würde ich vermuten.
Gut möglich, ja. Also wie gesagt, sobald ich erste Einblicke mir erarbeiten habe können, werde ich euch gerne am Laufenden halten und dann vielleicht auch eine Meinung dazu vertreten können.
Fein.
Ich frage noch was zum Schluss.
Bitte.
Aufgrund deiner neuen Funktion wirst du wohl deinen Sitzplatz im 15er oder 16er, wo er jetzt auch immer ist, aufgeben müssen, oder? Bei Heimspielen zumindest.
Also wir sitzen seit Jahren auf der Längsseite, sind aber vor 5, 6 Jahren ein bisschen weiter nach rechts gerückt, von uns aus gesehen. Und bin mit meiner Familie schon seit einiger Zeit im Longin-Club. Und nicht im Longin-Club, Entschuldigung, im Grabe-Club. Und von daher bleibt für mich alles beim Alten.
Er hat sich schon vor längeren von uns entfernt, schon bevor er Funktionär wurde.
Ja, die Sicht auf die Choreografie ist jetzt noch besser.
Ja. Ja. Außerdem hat der Stefan von einem Annäherungsprozess an den Vorstand gesprochen.
Ja, absolut ja, richtig. Es ist eh alles stimmig. Ja, also man ist herangerückt ans Amt.
Sehr fokussiert, muss man sagen, in allen Bereichen sehr, sehr konkret umgesetzt. Gut, aus unserer Sicht darf ich zum Abschluss sagen, danke Stefan, vor allem dafür, dass du vorhast, dich jetzt einmal 4 Jahre mit vollem Einsatz der Weiterentwicklung unseres SK Sturm Graz zu widmen. Da gehen Dank, Respekt und Anerkennung Hand in Hand. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg, auch aus Eigeninteresse ganz, ganz viel Erfolg und sagen danke, dass du heute bei uns im Studio bei Black FM warst.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Im Namen von Black FM dürfen wir wiederum auch euch da draußen danken. Danke für eure Zeit und fürs Zuhören und danke für den technischen Support bei dieser Sendung an die Herren von Das Pod. Liebe Hörende, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen gerne auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Es gibt uns manchmal auch auf X, the artist formerly known as Twitter, und auf Threads sind wir auch, weißt du das, Jürgen?
Ja, hat mir der Andi gesagt.
Okay, genau. Wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere eben genannten Social-Media-Präsenzen. Ein neuer Vorstand ist im Amt. Es gibt, wie gehört, enorm viel zu tun. Der SK Sturm hat viel vor, große Projekte, die dringendst notwendig sind. Wir werden, wie immer, versuchen, ein genaues Auge auf die Entwicklungen zu haben, je nachdem, was sich in Liebenau oder in Buntigam so tut. Und wie immer werden wir von Black FM uns auch den anderen Entwicklungen rund um unseren tollen Verein widmen, weil nun mal für uns alle ein Motto gilt, alles für die Schwarzen. In diesem Sinn wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, aber auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.